Stefan Bausmann, Espresso mit Archimedes. Unglaubliche Geschichten aus der Welt der Mathematik. Hattest du zu Schulzeiten auch oft das Gefühl, dass du den Großteil deines Mathematikwissens nie wieder brauchen wirst? Damit bist du nicht allein. Abstrakte Geometrie und komplizierte Formeln haben für die meisten Menschen eher wenig mit der Realität zu tun. Dabei sind die Anwendungsgebiete der Mathematik so allumfassend wie bei kaum einer anderen Disziplin. Vom Wohnungsbau über die Planung neuer Straßen bis hin zum Serienmarathon bei Netflix. Nichts davon würde ohne Zahlen funktionieren. Stefan Bausmann stellt leicht verständlich die wichtigsten mathematischen Teilgebiete vor und zeigt, wo wir ihnen heute im Alltag begegnen. Nebenbei gibt er gleich noch einen Überblick über die Anfänge der Mathematik und liefert unterhaltsame Anekdoten zu den klugen Köpfen hinter den Theorien. Blink Nummer 1. An der Frage, ob Mathematik real oder fiktiv ist, scheiden sich die Geister. Denk einmal zurück an den Matheunterricht in der Schule. Reichte es am Anfang noch, Äpfel und Birnen zusammenzuzählen, folgten später immer abstraktere Aufgaben. Sinus, Cosinus, Tangens, das ganze Programm. Hast du da nicht auch manchmal gefragt, was höhere Mathematik überhaupt mit unserer alltäglichen Welt zu tun hat? Falls ja, dann ging es nicht nur dir so. Denn je nachdem, ob man einen Platoniker oder einen Nominalist vor sich hat, ist Mathematik mal real, mal fiktiv. Die Denkschule der Platoniker ist der Meinung, dass Mathematik auf einer abstrakten Ebene existiert und von Menschen entdeckt wurde. Diese Denkweise stützt sich auf das Höhlengleichnis des Philosophen Platon. Das lautete wie folgt: In einer Höhle sitzt eine Gruppe Gefangener vor einer Wand. Auf dieser Wand sehen sie Schatten, zum Beispiel von Vögeln. Da die Gefangenen schon ewig auf die Schatten starren, nehmen sie an, dass es sich dabei um echte Vögel handelt. Sie ahnen nichts von den wahren Vögeln, da sich diese außerhalb ihrer Sichtweite befinden. Laut Platon sind wir diese Gefangenen und die physische Welt um uns herum besteht komplett aus Schatten. Deine Couch ist nur die Nachbildung der Idee von einer Couch, die auf einer abstrakten Ebene existiert. Und genauso verhält es sich mit der Mathematik. Zahlen existieren unabhängig von uns als Ideen und Mathematiker können sie durch Geistesanstrengung studieren. Sie können sie allerdings weder sehen noch anfassen. Klingt ein bisschen verrückt? Die wichtigste Erkenntnis besteht darin, dass Platon Mathematik für etwas real Existierendes hielt. Ganz anders verhält es sich mit den Nominalisten. Diese vergleichen Mathematik eher mit den Geschichten von Sherlock Holmes. Selbst wer die Bücher des berühmten Detektivs aus der Baker Street nicht gelesen hat, weiß vermutlich, dass es Sherlock Holmes nie wirklich gab. Er ist ein fiktiver Charakter. Und genau so ist die Welt der Mathematik nach Ansicht der Nominalisten lediglich Fiktion. Das heißt jedoch nicht, dass nun jeder Mensch eigene Lösungen für Matheaufgaben erfinden kann. Im Laufe der Zeit haben sich nämlich bestimmte Regeln etabliert, die eingehalten werden müssen. Genauso wie du nicht behaupten könntest, dass Holmes im sonnigen Madrid wohnt, wäre es falsch zu sagen, dass 2 plus 2 gleich 5 ist. Dies widerspricht den Regeln, die im Laufe der Geschichte entstanden sind. Am Ende spielt es keine allzu große Rolle, welche Ansicht über die Mathematik du überzeugender findest. Es ist viel wichtiger zu wissen, welchen Stellenwert sie in unserem Leben einnimmt. Blink Nummer 2. Urvölker beweisen, dass ein Leben ohne Mathematik möglich ist. Stell dir vor, du müsstest einen Tag auf Mathematik verzichten. Du hättest keine Ahnung, wann du zur Arbeit gehen musst, denn Uhrzeiten gäbe es nicht. Deinen Kaffee könntest du nicht einfach bezahlen, du müsstest ihn gegen etwas anderes tauschen. Und wenn du abends ein Curry kochst, hättest du keine Ahnung, wie viel Kokosmilch du überhaupt benötigst. Ein Ding der Unmöglichkeit. Tatsächlich gibt es einige Völker, die immer noch bestens ohne Mathematik auskommen. Die Piraha im Amazonasgebiet haben nicht einmal Wörter für Zahlen oder geometrische Formen. Und das, obwohl sie seit mehr als 200 Jahren Handel mit anderen Menschen treiben. Wie funktioniert das? Das Leben der Piraha beruht auf Erfahrungen und Beziehungen. So kennen sie alle Menschen persönlich, mit denen sie Kontakt haben. Das macht Preise überflüssig. Ob Sie für einen Korb Paranüsse 1 Gramm Tabak mehr oder weniger bekommen, ist Ihnen relativ egal. Aber Sie wissen genau, welcher Händler Ihnen faire Tauschmengen anbietet und wer Sie jedes Mal übers Ohr hauen will. Das bestimmt die Gegenleistung, die Sie von demjenigen einfordern. Und wie steht es mit Maßen? Immerhin stecken in jedem Haus, jeder Brücke und jedem Wagen genaue Gewichts- und Größenangaben. Hier beweisen die Urvölker auf Papua-Neuguinea, dass auch das wunderbar ohne Mathematik klappt. Für ein Leben auf ihren Inseln brauchen sie schnelle und sichere Kanus. Doch statt Baupläne zu schreiben, orientieren sie sich einfach an alten Modellen. Zuweilen messen sie auch, allerdings mit Unterarmen oder Handflächen. Und mancher Kanubauer kann sogar durch Klopfen aufs Holz heraushören, ob das Material dick genug ist. Diese Beispiele zeigen, dass Menschen grundsätzlich auch ganz ohne Zahlen und Geometrie auskommen und überleben können. Dabei kommt ihnen zugute, dass das Gehirn von Geburt an in der Lage ist, mit einfachen Entfernungen, Mengen und Formen umzugehen. Experimente haben gezeigt, dass schon Babys Unterschiede zwischen Mengen erkennen können, wenn diese groß genug sind. Wenn man ihnen auf einem Blatt 16 Punkte zeigt und auf einem anderen 8, können sie ausmachen, auf welcher Seite mehr Punkte sind. Diese Fähigkeit entwickeln wir im Laufe unseres Lebens weiter. Bei kleinen Differenzen wird es aber auch für Erwachsene schwer. Wahrscheinlich könntest du auf Anhieb keinen Unterschied zwischen 30 und 31 Murmeln entdecken. Wenn wir also ein einfaches Leben ohne Mathematik führen können, wozu die ganze Paukerei in der Schule? Wozu komplizierte Berechnungen durchführen? Um das zu beantworten, müssen wir uns anschauen, warum Mathematik überhaupt entstanden ist. Blink Nummer 3. Mathematik in Mesopotamien war eher praktisch ausgelegt. Die alten Griechen liebten abstrakte Formeln. Mit mathematischen Teilgebieten wie Algebra oder Stochastik sind wahrscheinlich die meisten von uns im Laufe ihres Lebens in Berührung gekommen. Aber wie haben sich diese Gebiete eigentlich herausgebildet? Tatsächlich hat diese Entwicklung einige tausend Jahre gedauert. 8000 Jahre vor Christus begannen die Menschen in Mesopotamien, Getreide und Gemüse anzubauen und Stadtstaaten zu gründen. Im Unterschied zu den Urvölkern lebten nun große Menschenmassen zusammen, die eine Zentralverwaltung erforderlich machten. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde die Erhebung von Steuern notwendig. Doch das ging nicht ohne Zahlen. Immerhin musste man den Bürgern mitteilen können, wie hoch ihre Steuerschulden waren. Da kamen die Mesopotamier auf eine Idee. In Lagerhäusern hatten sie bereits begonnen, kleine Tonklumpen zu benutzen, um nicht jedes Mal alle Mengen nachzählen zu müssen. Die Klumpen hatten verschiedene Symbole und sind heute als Zählsteine bekannt. Einer stand etwa für einen Korb Getreide, ein anderer für ein Schaf. Diese Steinchen wurden bald auch verwendet, um das Steueraufkommen festzuhalten. In der Stadt Uruk gingen die Verwalter einen Schritt weiter. Warum Steine in die Hand nehmen, wenn man genauso gut in Tongefäße ritzen konnte? So wurden aus den Zeichen die ersten Zahlen. Ein paar tausend Jahre später begann man im antiken Griechenland, die praktische Mathematik auf eine neue Stufe zu heben, indem man sie in theoretischen Formeln ausdrückte. Ein Beispiel ist der Satz des Pythagoras. Anders als man vermuten könnte, wurde dieser nämlich gar nicht von Pythagoras entdeckt. Die Mesopotamier hatten ihn schon 1500 Jahre vor dessen Geburt erfolgreich angewandt. Der Grieche war jedoch der Erste, der den Satz a² plus b² gleich c² über Dreiecke sauber theoretisch beweisen konnte. Und somit gebührt ihm bis heute der Ruhm für diese Gleichung. Ein weiterer herausragender Mathematiker war Archimedes. Doch Archimedes war nicht nur für seine Ideen bekannt, sondern lieferte auch jede Menge Stoff für skurrile Anekdoten. Als er einmal in eine randvolle Badewanne stieg, beobachtete er, dass genau jene Wassermenge überschwappte, die sein Körpervolumen verdrängte. Das archimedische Prinzip über das Verhalten von Körpern in Wasser war geboren. Und damit auch die Geschichte, wie Archimedes voller Aufregung nackt auf die Straße lief, um dem König davon zu berichten. Halten wir fest. Zahlen wurden notwendig, um das Zusammenleben größerer Menschengruppen zu organisieren. Und die Griechen trieben die Mathematik durch theoretische Überlegungen enorm voran. Aber was haben abstrakte Gleichungen eigentlich für einen praktischen Nutzen? Blink Nummer 4. Integrale und Differentiale ermöglichen die Berechnung von Veränderungen. Angenommen, du fährst auf der Autobahn und schaltest den Tempomat ein. Der Bordcomputer berechnet nun permanent, wie schnell du gerade unterwegs bist. So weiß er, ob er Gas geben oder bremsen muss, um die gewünschte Geschwindigkeit zu halten. Wie macht er das nur? Der Computer benötigt für seine Berechnungen etwas, das die Griechen noch nicht kannten. Gebrochene Zahlen. Denn das Auto fährt nicht 100 km/h und im nächsten 101 km/h, sondern nähert sich der Geschwindigkeit durch permanente Zwischenschritte, wie 100,12 km/h an. Nur mit fast unendlich kleinen Zahlen lassen sich diese Veränderungen der Geschwindigkeit messen. Dieses Gebiet der Mathematik wird als Differential- und Integralrechnung bezeichnet. Die Differentialrechnung beschäftigt sich damit, wie schnell sich etwas verändert. Bei der Integralrechnung geht es hingegen darum, um wie viel sich etwas in einem bestimmten Zeitraum schon verändert hat. Sie summiert die Veränderungen also auf. Wer dieses Feld erfunden hat, hängt davon ab, ob man einen Anhänger von Isaac Newton oder Gottfried Wilhelm Leibniz fragt. Weil beide zwischen 1660 und 1690 dieselbe Idee für sich beanspruchten, lieferten sie sich jahrelang eine regelrechte Schlammschlacht. Das führte so weit, dass Newton sogar einen Kommissionsbericht der Royal Society fälschte. Er nutzte seine Position als Vorsitzender, um Leibniz als Plagiator anzuklagen. Heute wissen wir, dass Newton tatsächlich der Erste war, Leibniz jedoch später selbst darauf kam. Integral- und Differentialrechnung finden wir in Bereichen, in denen laufend Veränderungen geschehen. Wenn du morgens deine Heizung auf 18 Grad einstellst, fängt das Thermostat an zu arbeiten. Es muss permanent messen, wie hoch die aktuelle Temperatur ist und wie viel es heizen muss, um auf 18 Grad zu kommen. Übers Ziel hinausschießen darf es wiederum auch nicht. Autohersteller müssen ebenfalls derartige Berechnungen durchführen, um die Auswirkungen von Unfällen zu studieren. Sie müssen verstehen, wie sich ein Kopf bei einem Aufprall bewegt. Zunächst fliegt er sehr schnell nach vorne. Dort wird er vom Airbag abgebremst und bewegt sich dann wieder schneller nach hinten. Um diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten exakt berechnen zu können, braucht man ein Differential. Außerdem spielt es eine Rolle, wie lange der Kopf in Bewegung ist. Je länger, desto gefährlicher. Dafür könnte man einfach die Höchstgeschwindigkeit des Kopfes mit der Aufpralldauer multiplizieren. Doch das würde nicht der Realität entsprechen, wie wir gerade gelernt haben. Ein Integral kann genauer berechnen, wie lange sich der Kopf hin und her bewegt. Und so müssen Autohersteller weniger echte Crashs durchführen und haben bessere Angaben zur Sicherheit ihrer Autos. Blink Nummer 5. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung nahm ihren Anfang mit einem Wettspiel. Im Herbst 2020 steht die nächste amerikanische Präsidentschaftswahl an. Die wichtigste Frage für viele Menschen dabei ist wohl: Wird Donald Trump wiedergewählt? Aber mindestens genauso spannend wird es sein, ob die Wahlprognosen wieder so deutlich daneben liegen. Fakt ist, als die Wahrscheinlichkeitsrechnung ihren Anfang nahm, war an Wahlprognosen noch nicht zu denken. Alles begann im Jahr 1654, als die Mathematiker Blaise Pascal und Pierre de Fermat sich über Spielwetten den Kopf zerbrachen. Pascal war von einem spielfreudigen Adeligen beauftragt worden, ein kniffliges Problem zu lösen. Wenn bei einem Spiel derjenige gewinnt, der zuerst 3 Punkte erzielt, wie soll der Einsatz bei einem vorzeitigen Spielabbruch aufgeteilt werden? Weil Pascal nicht weiterkam, fing er einen Briefwechsel mit seinem Kollegen de Fermat an. Die beiden suchten gemeinsam nach einer Lösung, und zwar für einen Abbruch beim Spielstand von 2:1. Intuitiv könnte man vermuten, dass im Verhältnis 2:1 geteilt werden sollte. Die beiden Mathematiker fanden jedoch heraus, dass der führende Spieler 3/4 des Gewinns erhalten sollte. Sie kamen darauf, die zukünftigen Gewinnwahrscheinlichkeiten zu berechnen, statt nur die vorherigen Ergebnisse zu berücksichtigen. Damit legten sie den Grundstein für die Statistik, mit der wir nun Prognosen für Wirtschaftstrends oder Wahlergebnisse erstellen können. Eine weitere nützliche Entdeckung war der Satz von Bayes. Benannt ist dieser nach Thomas Bayes, einem englischen Mathematiker und Philosophen, der im 18. Jahrhundert lebte. Dank ihm kann man einige Wahrscheinlichkeiten berechnen, indem man sich einfach die Wahrscheinlichkeit des Gegenteils anschaut. Angenommen, jemand in deinem Umfeld bekommt eine positive Krebsdiagnose. Da Tests falsch liegen können, möchtest du herausfinden, wie hoch die Chancen stehen, dass die Diagnose wirklich zutrifft. Dabei kann dir Bayes Formel helfen. Du weißt bereits, mit welcher Zuverlässigkeit der Test eine Krebserkrankung erkennt, wenn jemand betroffen ist. Du nimmst nun diese bekannte Wahrscheinlichkeit und multiplizierst sie mit der Häufigkeit von Krebskrankheiten in der Bevölkerung. Anschließend teilst du das Ergebnis durch die Häufigkeit, mit der der Test positiv ausfällt. Nun weißt du, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich tatsächlich um eine Krebserkrankung handelt. Statistiken sind ungemein hilfreich, allerdings anfällig für Verzerrungen. Ein Beispiel. Zwischen 1999 und 2009 war die Anzahl der Ertrunkenen in Schwimmbädern immer dann auffällig hoch, wenn Nicolas Cage in besonders vielen Filmen mitspielte. Hatte Cage also Jahr für Jahr einen Einfluss darauf, wie viele Menschen schwimmend ums Leben kamen? Natürlich nicht. Es existiert eine statistische Korrelation, aber ohne kausalen Zusammenhang. Deshalb ist ein Grundverständnis von Statistik so wichtig, um vor Fehlinterpretationen geschützt zu sein. Blink Nummer 6. Die Algorithmen von Google Maps und Facebook basieren auf der Graphentheorie. Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Die meisten Menschen mit einem Smartphone werden schon einmal mit Hilfe von Karten-Apps den schnellsten Weg von A nach B gesucht haben. Innerhalb von Sekunden erscheint so nicht nur die beste Route, sondern auch Stauzeiten und Baustellen. Wie klappt das? Um die Frage zu beantworten, müssen wir uns ansehen, vor welchem Rätsel Leonhard Euler im Jahre 1736 stand. Das Schweizer Wunderkind, das lange in Russland lebte und heute als einer der wichtigsten Mathematiker aller Zeiten gilt, wurde nämlich auf das Königsberger Brückenproblem aufmerksam. Dies lautete wie folgt. In der Stadt Königsberg gibt es einen Fluss mit zwei Inseln. Die Inseln sind miteinander und mit den Ufern durch 7 Brücken verbunden. Ist es möglich, durch die Stadt zu spazieren und dabei jede Brücke exakt einmal zu überqueren? Euler sagte nein. Er kam zu diesem Schluss, indem er den Stadtplan stark vereinfachte. Auf einem Blatt Papier zeichnete er die Brücken als Linien ein und die Inseln sowie die Ufer als Knotenpunkte. Da es eine ungerade Zahl an Brücken gab, konnte keine eindeutige Lösung gefunden werden. Obwohl er es damals noch nicht wusste, hatte Euler damit die Teildisziplin der Graphentheorie begründet. Auf diese Entdeckung kann Google Maps heute im Hintergrund zurückgreifen, wenn du nach der kürzesten Route zum nächsten Supermarkt suchst. Dabei werden jedoch nicht mehr nur einfache Linien benutzt. Pfeile weisen auf Einbahnstraßen hin und das Zuordnen von durchschnittlichen Fahrzeiten zu jeder Straße ermöglicht es der App, den schnellsten Weg zu finden. Graphen sind jedoch nicht nur bei geografischen Fragestellungen hilfreich. Facebooks Algorithmen nutzen die Methode, um dir Vorschläge für neue Freunde zu machen. Dazu durchforsten sie alle Verbindungen von deinen Freunden. Und gehen davon aus, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit im Laufe deines Lebens auch mal auf einer Party mitgenommen wirst, wo du die Freunde deiner Freunde kennenlernst. In der heutigen Zeit ist die Graphentheorie für Google, Facebook und Co. also sehr hilfreich und bietet Vorzüge, die das Leben leichter machen. Allerdings kann sie auch für weniger angenehme Zwecke verwendet werden. Geheimdienste können dank ihr mit vielen Daten im Handumdrehen unsere Gewohnheiten und Beziehungen zu anderen Menschen analysieren. Soziale Netzwerke dagegen zeigen uns nur noch Inhalte, die unseren Meinungen und Einstellungen entsprechen. So laufen wir Gefahr, in einer Blase zu landen, die uns kaum noch über den eigenen Tellerrand blicken lässt. Auch hier ist es gut, die Grundzüge der Graphentheorie zu kennen, um bei Debatten um Privatsphäre oder Fake News informiert mitreden zu können. Blink Nummer 7. Mathematik hat einen praktischen Bezug und verhilft zu einem besseren Verständnis der Welt. Nach dem Hören der letzten Blinks stellst du dir vielleicht immer noch die Frage, warum die Mathematik so gut zu unserer Realität passt. Wieso ist die Integralrechnung in den unterschiedlichsten Situationen anwendbar? Zunächst einmal passt die Struktur von Zahlen auf viele Dinge, die uns umgeben. Positive, ganze Zahlen lassen sich auf Schafe genauso anwenden wie auf Radios. Man kann immer genau eine Einheit hinzugeben oder abziehen. 1 plus 1 ist jedes Mal 2. Das funktioniert selbst bei Wasser oder Sand. Alles, was man tun muss, ist, die Maßeinheit zu ändern. Es gibt nicht ein Sand oder zwei Sand, aber sehr wohl einen oder zwei Liter. Bei komplexeren Theorien ist der Zusammenhang nicht mehr ganz so offensichtlich. Wie kann es sein, dass die Integral- und die Differentialrechnung scheinbar ohne praktische Anwendung im Hinterkopf erfunden wurden und sich später doch als so nützlich erwiesen? Durch genaueres Hinsehen können wir auch dieses Rätsel auflösen. Was Newton und Leibniz erreichen wollten, war die Untersuchung von Veränderungen. Und Veränderungen sehen wir in unserer Umwelt ständig, sei es in Form von Bewegungen oder Temperaturen. Auch abstrakte Berechnungen wurden also oft von banalen Dingen inspiriert, weshalb sie sich später so gut darauf anwenden lassen. Je komplexer die Theorie, desto mehr muss Mathematik allerdings vereinfachen, um kompatibel zu unserer Realität zu sein. Das macht sie fehleranfälliger. So kann der Algorithmus von Facebook nicht berücksichtigen, dass manche Leute Freundschaftsanfragen einfach aus Spaß annehmen und es in der Realität sehr wahrscheinlich nie zu einem Kennenlernen käme. Dennoch sind die Abweichungen solcher Ergebnisse meist klein genug, um immer noch nützlich zu sein. Im Großen und Ganzen kann Mathematik uns auch helfen, die Welt besser zu verstehen. Statistik etwa gibt uns einen schnellen Überblick über gesellschaftliche Entwicklungen, wie Menschen leben und wo Probleme auftreten. Sie kann uns auch helfen, Zusammenhänge zu sehen, die uns vorher nicht bewusst waren. Dir Wissen anzueignen ist in jedem Fall hilfreich, auch wenn du es selten selbst anwenden musst. Denn so kannst du die Mathematik um dich herum kritisch hinterfragen. Auf welchen Methoden eine Umfrage basiert oder welche Daten für die Berechnung von Durchschnittseinkommen herangezogen wurden, kann das Ergebnis enorm beeinflussen. Und damit auch deine Sicht auf die Welt. Das waren die Blinks zu Stefan Bausmanns Espresso mit Archimedes. Zusammenfassend könnte man sagen, dass uns Mathematik trotz abstrakter Formeln bei vielen alltäglichen Problemen hilft. Und dank Computern und Algorithmen müssen wir die meisten Berechnungen gar nicht mehr selbst durchführen. Dennoch ist ein grundlegendes Verständnis von Mathematik wichtig, um zu verhindern, dass sie uns in die Irre führt oder für fragwürdige Zwecke missbraucht wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.